ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Danach bringen wir unsere Hörerecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss hören Sie insofern so nah ein Gespräch mit Hong Geun-taek, dem südkoreanischen Generalkonsul in Frankfurt. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi zu Trump, Nordkoreas Atomfrage erfordert eigenen Ansatz. Südkorea verpasst Gruppensieg nach Niederlage gegen Mexiko. Und Nordkorea weist G7-Forderung nach Denuklearisierung scharf zurück. Südkoreas Präsident Lee Jae-myung hat US-Präsident Donald Trump dargelegt, dass die nordkoreanische Atomfrage einen individuellen, stufenweisen Ansatz erfordere. Sie könne nicht nach dem Muster anderer Länder behandelt werden. Trump habe diesem Punkt zugestimmt. Bei einer Pressekonferenz im Präsidialamt zog Lee am Freitag Bilanz zu seiner Europareise. Am Rande des G7-Gipfels im französischen Evian habe er mit Trump über seine Vorstellungen für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel beraten. Dabei sei auch Nordkoreas Atomprogramm zur Sprache gekommen. Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel seien für Südkorea eine Frage des Überlebens, sagte Lee. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die nordkoreanische Atomfrage. Er habe Trump daher ausführlich erläutert, dass Nordkoreas Atomprogramm in kurz-, mittel- und langfristigen Schritten unterschiedlich angegangen werden müsse. Er gehe davon aus, dass der US-Präsident diesen Ansatz verstanden habe. Kurzfristig wäre es nach Lees Darstellung bereits ein Gewinn für die internationale Gemeinschaft, wenn Nordkorea die Produktion nuklearen Materials einstellen würde. Zunächst müsse es darum gehen, jede weitere Entwicklung des Atomprogramms zu verhindern. Die Denuklearisierung solle hingegen als langfristiges Ziel weiterverfolgt werden. Trump habe erklärt, er werde gründlich über die Vorschläge nachdenken, sagte Lee. Südkorea hat bei der Fußball-WM gegen Gastgeber Mexiko mit 0:1 verloren und bleibt damit Gruppenzweiter. Die Mannschaft von Trainer Hong Myung-bo unterlag am Donnerstag im 2. Gruppenspiel im Guadalajara-Stadion in Zapopan. Nach einem Sieg und einer Niederlage steht Südkorea mit 3 Punkten weiter auf Platz 2 der Gruppe A. Mexiko hat sich mit dem 2. Sieg vorzeitig Platz 1 in der Gruppe gesichert. Südkorea bestreitet am 24. Juni in Monterrey, Mexiko, das letzte Gruppenspiel gegen Südafrika. Bereits ein Unentschieden gegen Südafrika würde der südkoreanischen Auswahl reichen, um den 2. Platz in der Gruppe A zu sichern und damit den Einzug in die Runde der letzten 32 zu schaffen. Nordkorea hat die Forderung der G7-Staaten nach einer vollständigen Denuklearisierung des Landes entschieden zurückgewiesen. Die G7-Staatschefs hatten am Mittwoch bei ihrem Gipfel im französischen Evian in einer gemeinsamen Erklärung bekräftigt, Nordkorea müsse vollständig denuklearisiert werden. Pyongyang reagierte am folgenden Tag mit einer Stellungnahme von Kim Yo-jong, der Schwester des Machthabers Kim Jong-un. Darin warf sie den USA und anderen westlichen Staaten vor, auf dem G7-Gipfel erneut an der aus nordkoreanischer Sicht überholten Forderung nach Denuklearisierung festzuhalten. Kim Yo-jong erklärte, die Frage der Denuklearisierung sei endgültig abgeschlossen. Den G7-Staaten müsse bewusst sein, dass dieses Ziel nicht zu erreichen sei. Nordkorea habe sich seine Atomwaffen verschafft, um sich gegen die anhaltenden atomaren Bedrohungen seiner Gegner zu schützen, hieß es. Die Trump-Regierung hält die Denuklearisierung Nordkoreas weiterhin für ein zentrales Ziel. Das erklärte ein hochrangiger Vertreter des US-Außenministeriums am Donnerstag in Washington. David Wilsall, der im Außenministerium als stellvertretender Staatssekretär für Korea, Japan und die Mongolei zuständig ist, äußerte sich zu dem Thema bei einer Veranstaltung von Triforum, einem öffentlich-privaten Netzwerk für wirtschaftliche Sicherheit zwischen Korea, den USA und Japan. Die Frage der nuklearen Abrüstung Nordkoreas habe in den internen Beratungen der Regierung weiterhin großes Gewicht, sagte Weisel. Mit Blick auf eine mögliche Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und Nordkorea sagte er, die Trump-Regierung habe deutlich gemacht, dass sie zu einem Dialog bereit sei, wenn Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un seinerseits Gesprächsbereitschaft signalisiere. Südkorea hat China offenbar davor gewarnt, den Eindruck entstehen zu lassen, Peking könne Nordkoreas Atomwaffen stillschweigend dulden. Nach Angaben des Außenministeriums hat sich am Mittwoch in Seoul der Generaldirektor der Abteilung für Nordost- und Zentralasien, Nam Jin, mit dem Generaldirektor der Asienabteilung des chinesischen Außenministeriums getroffen. Beide Seiten hätten dabei über die Umsetzung der jüngsten Gipfelvereinbarungen sowie über aktuelle Fragen gesprochen, darunter auch über Nordkoreas Atomprogramm. Nam erklärte am Donnerstag vor Journalisten, Südkorea und China wollten die Entwicklung hin zu einer umfassenden Wiederherstellung ihrer Beziehungen weiter festigen. Seoul erwartet zudem, dass der Ausbau der Beziehungen zwischen China und Nordkorea zu Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel beitrage. Er habe Peking gebeten, weiterhin eine konstruktive Rolle bei der Verbesserung der Lage auf der Halbinsel wahrzunehmen. In Seoul war zuletzt die Sorge gewachsen, China könne den Besitz von Atomwaffen durch Nordkorea faktisch hinnehmen. Die südkoreanische Regierung soll Peking daher über mehrere Kanäle deutlich gemacht haben, es sei nicht wünschenswert, wenn sich der Eindruck einer solchen Duldung nordkoreanischer Atomwaffen weiter verfestige. China habe daraufhin erklärt, seine Politik zur koreanischen Halbinsel bleibe von Kontinuität und Stabilität geprägt. Der Iran hat offenbar damit begonnen, Anträge auf eine Durchfahrt durch die Straße von Hormus entgegenzunehmen. Wie es am Freitag aus Branchenkreisen hieß, können Reedereien entsprechende Anträge bei der iranischen Persian Gulf Strait Authority, PGSA, über deren Website stellen. Grundlage dafür ist die mit den USA verhandelte Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges. Artikel 5 des Memorandum of Understanding sieht vor, dass der Iran ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung für 60 Tage eine sichere Passage durch die Straße von Hormus ermöglichen soll. Derzeit liegen in der Straße von Hormus 24 südkoreanische Schiffe fest. Die betroffenen Reedereien sollen jeweils einen eigenen Antrag bei der PGSA einreichen. Nach einer Genehmigung durch die iranische Behörde dürften die Schiffe eine von Teheran vorgeschlagene Ausweichroute nutzen. Diese gilt als vergleichsweise sicher vor den vom Iran gelegten Seeminen. Schätzungen zufolge sitzen derzeit insgesamt bis zu 1000 Schiffe in der Meerenge fest. Der US-Kongress will die geplante Übergabe der operativen Befehlsgewalt OPCON im Kriegsfall an Südkorea künftig enger überwachen. Eine entsprechende Berichtspflicht wurde in den Entwurf des Genehmigungsgesetzes zur nationalen Verteidigung, NDAA, für das Fiskaljahr 2027 aufgenommen. Das geht aus dem Gesetzentwurf hervor, den der Streitkräfteausschuss des US-Senats am 11. Juni gebilligt hatte. Laut dem Entwurf soll der US-Verteidigungsminister vom 1. März 2027 bis ins Jahr 2030 alle 90 Tage den zuständigen Kongressausschüssen über die Umsetzung des 2018 vereinbarten Fahrplans zur OPCON-Übergabe im Kriegsfall Bericht erstatten. Die Regelung wird als Hinweis darauf gewertet, dass der Kongress den Prozess der OPCON-Übergabe enger begleiten und parlamentarisch kontrollieren will. Der Handel zwischen Nordkorea und China ist in den ersten 5 Monaten dieses Jahres deutlich gewachsen. Nach Angaben der chinesischen Zollbehörde belief sich das bilaterale Handelsvolumen von Januar bis Mai auf rund 8,7 Milliarden Yuan, umgerechnet etwa 1,3 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg um 17,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Chinas Exporte nach Nordkorea stiegen in diesem Zeitraum um 8,8% auf rund 6,7 Milliarden Yuan. Noch stärker wuchsen die Importe aus Nordkorea, diese legten um 62,4% auf knapp 2 Milliarden Yuan zu. Vor der Verschärfung der Sanktionen hatte der bilaterale Handel im Jahr 2017 noch ein Volumen von mehr als 34 Milliarden Yuan erreicht. Nachdem sich China den Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea angeschlossen hatte, brach das Handelsvolumen 2018 auf weniger als die Hälfte ein. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Tim Daldrup.
Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie heute am 19. Juni To Young In
und Jan Dirks, und wir freuen uns, dass Sie uns wieder Gesellschaft leisten, liebe Hörerfreunde.
Nun ist der Juni schon zur Hälfte vorüber und wir fühlen, wie es hier in Seoul mit jeder Woche wärmer und schwüler wird. Aber auch den Gedanken an die nahende Sommerhitze können wir schnell wieder vergessen, sobald wir Post von unseren Hörerfreunden in unserem Briefkasten finden. Sie wissen also, wie Sie uns über das heiße, feuchte Sommerwetter hinweghelfen können. Uns ein paar Zeilen schreiben, ganz einfach.
Ja, na dann wollen wir doch gleich mal einen Blick in die Post werfen, die schon bei uns eingetroffen ist. Von Susumu Nomura aus Yamaguchi haben uns diese Woche gleich wieder mehrere Postkarten erreicht, wofür wir uns sehr bedanken und auch worüber wir uns sehr gefreut haben natürlich. Unter anderem erzählte er uns dieses Mal: Ich habe mir heute ein Spiel der Frauenfußballmannschaft Renova Yamaguchi Ladies angeschaut. Dieses Team spielt in der dritten Liga der Frauen. In diesem Team spielt unter anderem auch eine ehemalige koreanische Nationalspielerin namens Lee Jong-un. Die Renova Yamaguchi Ladies gewannen an dem Tag das Spiel mit 2:0 und stehen damit aktuell auf dem dritten Platz der Tabelle. Wie steht es denn mit Frauenfußball in Südkorea?
Das Interesse an Frauenfußball generell ist eher gering im Vergleich zu anderen Frauensportarten. Beliebt sind eher Frauenvolleyball oder Eislaufen. Vor kurzem verlor die koreanische Frauenfußballmannschaft gegen Japan im Halbfinale des AFC Asian Cup. Das bislang beste Ergebnis bei diesem Wettbewerb bleibt somit der zweite Platz beim vergangenen Turnier 2022 in Indien. Damals stand das Team zum ersten Mal im Finale, musste jedoch eine bittere 2:3 Niederlage nach Führung gegen China hinnehmen. Ein Trost ist aber, dass sich das koreanische Team durch das Erreichen des Halbfinales bereits das Ticket für die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien sichern konnte. Für Südkorea ist es die fünfte WM-Teilnahme insgesamt und die vierte in Folge. Was die FIFA-Weltrangliste betrifft, ist Japan als bestes asiatisches Team auf Platz 8 gelistet, gefolgt von Nordkorea auf Platz 9. Südkorea belegt Platz 21, was dem fünften Rang innerhalb Asiens entspricht.
In der E-Mail von Monitor Michael Lindner aus Gera ging es um die aktuelle Männerfußball-WM. Er schreibt: Endlich ist es wieder soweit. Die fußballbegeisterte Welt blickt für einige Wochen auf das Geschehen rund um den Ball und verfolgt die Spiele mit großer Spannung und hohen Erwartungen. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bringt dabei mehrere Besonderheiten mit sich. Erstmals in der Geschichte teilen sich mit den USA, Kanada und Mexiko gleich drei Nationen die Gastgeberrolle. Zudem nehmen mit 48 Mannschaften so viele Teams teil wie noch nie zuvor. Spannung ist also angesagt. Diese Erweiterung bietet zahlreichen Nationen die Chance, sich auf der größten Bühne des Fußballs zu präsentieren. Gleichzeitig eröffnet das Turnier Sportlern, Fans und Gästen aus aller Welt die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten und andere Kulturen kennenzulernen. Internationale Sportveranstaltungen können einen wichtigen Beitrag zum gegenseitigen Verständnis leisten und Brücken zwischen Menschen und Nationen bauen. Gerade in einer Zeit globaler Herausforderungen besteht die Hoffnung, dass die Fußball-WM 2026 ein friedliches und verbindendes Sportereignis wird.
Einige Hörerfreunde haben uns auch zum Auftaktsieg Koreas letzten Freitag gratuliert. Vielen Dank. Hoffen wir einmal, dass der Erfolg weiterhin anhält. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der heutigen Sendung wird auch das Ergebnis des zweiten Spiels der koreanischen Nationalmannschaft, dieses Mal gegen Mexiko, schon stehen. Ich bin zwar kein großer Fußballfan, aber Zum Beispiel solche Geschichten wie die des afrikanischen Inselstaats Kap Verde dieses Mal, dessen Mannschaft zum ersten Mal an der Endrunde der WM teilnimmt und in ihrem Auftaktspiel dem Favoriten Spanien entgegen aller Erwartungen ein Unentschieden abbringen konnte. Ich glaube, gerade solche Geschichten machen Veranstaltungen wie die WM noch spannender. Mhm.
Über unsere German-Adresse haben wir dann noch einen Empfangsbericht von Mario Schöler aus Bad Blankenburg erhalten, der uns am 10. Juni mit seinem Texon PL 880 mit Aktivantenne ARA 60 mit SINPO 45444 gehört hat. Und einen weiteren Bericht von Monitor Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid, der uns am 22. Mai mit seinem Lextronics E1 mit Stabantenne mit SINPO 5x4 empfangen hat. Monitor Burkhard Müller aus Hilden meldete sowohl am 9. als auch am 12. Juni einen starken Kurzwellenempfang. Zu der Erzählung Zwei Maultiere von Chö Il Nam, die am 9. Juni in Literatur zum Hören vorgestellt wurde, kommentierte Herr Müller noch: Schöne Geschichte über unaufhaltsamen Wandel.
Lutz Winkler aus Schmitten berichtete, dass er uns am 5. Juni mit seinem R2 HF Plus mit Ariel 50 Dipol-Antenne mit SINPO 55544 gehört hat. Zunächst kommentierte er bezüglich Empfang und Sendeinhalt noch Folgendes. Der Empfang der Sendung von KBS World Radio war wieder sehr gut. Die Sendung ist sehr gut hörbar und verständlich. Die Sendereihe Sofern so nah verfolge ich mit großem Interesse. Immer wieder gibt es schöne Interviews mit sehr interessanten Gästen. Vor allem sind das Gäste, die ich nie mit Korea in Verbindung gebracht hätte, wie die beiden Lehrer aus Bremen in der Sendung vom 5. Juni 2026.
Weiter erzählte uns Herr Winkler: Als Fan des Mittagsschlafes hat mich ein Bild aus der Süddeutschen Zeitung vom Power-Nap-Wettbewerb im Han River Park in Seoul begeistert. Viele Menschen in Korea leiden wohl unter Leistungsdruck und Überarbeitung und unter chronischem Schlafmangel. Daraus ist wohl dieser Wettbewerb entstanden. Also wer sich schneller entspannt, ist besser als jemand, der sich nicht so schnell entspannt.
Oder am längsten.
Am längsten, okay. Ebenfalls in der Süddeutschen Zeitung war ein Test, welches Kimchi in Deutschland das Beste ist. Wir haben selbst schon viel getestet in Drogeriemärkten und den üblichen Supermärkten, aber das Ergebnis war eher ernüchternd. Manchmal wurden Möhren verwendet, manchmal aber auch sehr eigenartiges Kraut, welches einfach nur rot eingefärbt wurde, also nichts, was uns überzeugt hat. Im besagten Test wurde eine Packung als Testsieger angepriesen und ich habe die gleich bestellt und muss sagen, ja, das überzeugt mich. Es ist ein Produkt der Firma Jonga und kommt direkt aus Korea. Bestellbar ist das Kimchi über einen großen Versandhändler in Deutschland. In der Packung ist ein kleines Zusatzpäckchen, das die entstehenden Gärungsgase absorbiert. Es sollte also nichts passieren.
Ah ja, die Marke gehört hier vor Ort auch zu den meist gegessenen Kimchi-Marken. Das sollte also ja normal schmecken. Mhm. Abschließend schrieb uns Herr Winkler dann noch Folgendes. Nun, der Sommer ist da mit einer Woche Hitze und dann gleich wieder mit den entsprechenden Wetterkapriolen eine heftige Abkühlung und etwas Regen. Nun versprechen die Wetterfrösche wieder etwas mehr Wärme. Den Pflanzen im Garten würde es gut tun. In meinen Hörerbriefen berichte ich ja meist kurz über das Wetter bei uns, wie dieses Mal auch. Ich kenne aus meiner Kindheit und einigen Gesprächen einige Bauernregeln, die versuchen, das Wetter vorherzusagen. Im Monat Mai sind es die Eisheiligen, aber auch der Spruch: Ist der Mai kühl und nass, füllt es den Bauern Scheune und Fass, ist mir in Erinnerung. Mhm. Neben den Eisheiligen im Mai geht es jetzt um die Schafskälte im Monat Juni, aber der kommende Höhepunkt ist der 27. Juni als Siebenschläfertag. Wenn es an diesem Tag regnet, so wird es 6 Wochen lang regnen und kein Sommer in Sicht sein. Es gibt hunderte Bauernregeln und jeder kennt eine andere Regel. Gibt es solche Wetterregeln auch in Korea?
Ja, die gibt es auch in Korea, wenn sie auch heute natürlich nicht mehr ganz so verbreitet sind, vor allem in den Großstädten. ist das Wetter irgendwie, ja, fühlt es sich irgendwie ähnlich an. In den ländlichen Regionen könnte es natürlich auch etwas anders sein, zumal ja die Landwirtschaft dort eine große Rolle spielt. Mhm. Zum Beispiel glaubte man fest an eine reiche Ernte für das Jahr, wenn das Wetter an Yip Chun, dem traditionellen Frühlingsanfang, klar und warm gewesen ist. War es an diesem Tag stark windig, dann ging man davon aus, dass das ganze Jahr über immer wieder mit Windschäden zu rechnen sei. Am ersten Tag des zweiten Mondmonats soll die Windgöttin vom Himmel herabgestiegen sein, und zwar entweder in Begleitung ihrer Schwiegertochter oder ihrer Tochter. Wenn die Schwiegertochter sie begleitet, soll es heftigen Sturm und Regen geben. Kommt sie hingegen mit ihrer Tochter, weht nur ein sanfter Wind und das Wetter ist herrlich. Für die Ernte soll es aber letztendlich gut sein, wenn die Windgöttin mit der Schwiegertochter Sturm und Regen bringt. Oder auch, wenn der erste Vollmond des Jahres rötlich leuchtet, soll eine Dürre drohen. Ist er strahlend weiß, gibt es viel Regen. Auch starker Schneefall zur Wintersonnenwende verspricht ein ertragreiches Jahr, so die Bauernregeln.
Auch Tierorakel haben eine Rolle beim Erraten des Ernteausgangs des Jahres gespielt. Kräht der erste Hahn am frühen Neujahrsmorgen mehr als 10 Mal, wird die Ernte reich. Legt man an Neujahr Essen aufs Dach und eine Elster frisst es zuerst, bringt das Glück. Ist es eine Krähe, bedeutet das ein schlechtes Jahr.
Gut, und an dieser Stelle legen wir eine kurze Musikpause ein. Wir hören das Stück Jorme Sup, Sommerwald, gespielt von Miuru.
Thank you.
Und nun kommen wir zu den Medientipps. Ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Auch die Medientipps für die nächsten 14 Tage bestehen nur aus Wiederholungen, schreibt Herr Kröpke. Tele 5 zeigt am Donnerstag, dem 25. Januar um 20.20 Uhr noch einmal den Spielfilm The Gangster, The Cop and the Devil aus dem Jahr 2019. In dem südkoreanischen Kriminalstreifen machen ein Polizist und ein Gangsterboss gemeinsam Jagd auf einen Serienmörder. Eine Wiederholung gibt es in der Nacht zum Freitag um 2.20 Uhr.
Arte wiederholt am Montag, dem 29. Juni um 10.40 Uhr die Naturdokumentation Die Zwergseeschwalben vom Andungsee.
Weiter geht es bei Arte am Dienstag, dem 30. Juni um 11.55 Uhr mit einer Folge aus der Reihe Küchen der Welt. Dieses Mal steht das koreanische Kimchi im Mittelpunkt. Außerdem wird eine Koreanerin vorgestellt, die in Frankreich lebt und die koreanische Küche mit der französischen Küche verbindet. Wiederholt wird die Sendung am Mittwoch, dem 1. Juli um 6.50 Uhr.
Den Abschluss bilden wieder Dokumentationen über Nordkorea. Auf ZDF Info gibt es am Mittwoch, dem 1. Juli ab 7 Uhr alle 4 Folgen der Dokumentation Nordkorea, die Macht der Kim-Dynastie sowie die Dokumentationen Flucht aus Nordkorea und Büro 39, Nordkoreas schwarze Kassen.
Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Daran möchten wir uns noch mit 2 Hinweisen in eigener Sache anschließen. Als erstes möchten wir Sie auf die heutige Ausgabe der Interviewsendung Sofern so nah aufmerksam machen. Dieses Mal hat die Redaktion mit Herrn Hong Kyun-taek gesprochen, Konsul des Generalkonsulats der Republik Korea in Frankfurt am Main. Anlass ist die Korea Study Career and Culture Fair 2026, die gemeinsam vom Generalkonsulat, dem Koreanischen Bildungsinstitut und der Handelskammer KUTRA Frankfurt vom 27. bis zum 28. Juni an der Goethe-Universität Frankfurt ausgerichtet wird. Die Veranstaltung bringt koreanische Universitäten, Unternehmen und Kulturangebote zusammen und bietet Interessierten in Deutschland die Möglichkeit, Korea aus verschiedenen Perspektiven kennenzulernen. Herr Hong erzählte über die Ziele dieser Veranstaltung, das wachsende Interesse an Korea sowie die Bedeutung von Bildungs-, Wirtschafts- und Kulturaustausch zwischen Korea und Deutschland.
Der kommende Freitag, also der 26. Juni, ist schon wieder der letzte dieses Monats. An dem Tag hören Sie noch einmal die Sondersendung Erinnerungen an den Krieg aus dem Jahr 2020 zum 70. Jahr des Ausbruchs des Koreakrieges. Ein Veteran teilt seine Erinnerungen vom Koreakrieg, an dem er im Alter von 20 Jahren teilnehmen musste. Die schrecklichen Details des Krieges hielt er 50 Jahre nach dem Krieg in seinem Tagebuch fest, das 2019 unter dem Titel »Ich erzähle diese Geschichte erst mit 88 Jahren« veröffentlicht wurde.
Ja, soweit dazu und es geht weiter mit der Post. Über die Internetberichtsvordrücke hat sich Michael John aus Niederösterreich gemeldet, der uns am 5. Juni auf Kurzwelle empfangen hat. Der Empfang sei sehr sauber gewesen, dank Wurferten, fügte Michael John hinzu.
Gemeldet hat sich auch Etienne Sertin aus dem belgischen Sint-Niklaas, der am 7. Juni mit seinem Kenwood R5000 mit magnetischer Loop-Antenne einen Empfang von SINPO 45444 verzeichnet hat. Bei dieser Gelegenheit stellte er sich uns auch kurz vor. Er schreibt: Mein Name ist Etienne, ich bin 70 Jahre alt und pensioniert. Ich wohne in Sint-Niklaas im Norden Belgiens, 20 Kilometer westlich vom Antwerpener Hafen. Ich habe Ihre Sendung genossen. Gute Musik.
Monitor Franz Schanze aus dem österreichischen Schrems hörte am 12. Juni bei uns übers Internet rein und schrieb uns noch: Besonders interessant fand ich den Beitrag über das Kulturerbe in Korea. UNESCO-Kulturerbestätten gibt es ja auch einige bei uns. Das bekannteste Kulturerbe ist die Wachau an der Donau. Die Wachau mit dem bekannten Ort Dürnstein, mit der Ruine Dürnstein, wird jährlich von tausenden Menschen besucht. Hallstatt im Salzkammergut muss oft wegen starken Menschenandrangs für Besucher geschlossen werden.
Monitor Sigmar Boberg aus Osnabrück berichtete, dass er uns am 12. Juni mit seinem JRC-NRD 535 mit Loop-Antenne mit SINPO 55545 gehört hat. Zum Thema KI-Radiosprecher kommentierte Herr Boberg noch Folgendes. KI als Sprecher im Rundfunk hat meiner Meinung nach dort nichts zu suchen. KI kann in vielen Bereichen viel leisten, aber im Radio ist das Wissen, dass am anderen Ende ein Mensch spricht, fundamental. Es muss ein Vertrauensverhältnis zwischen Moderator und Hörer vorhanden sein. Das macht doch den Spaß am Hören aus, oder? Ich hoffe, dass wir über diese Themen in 20 Jahren schmunzeln können. So wie ich letztens schmunzeln musste, als TV-Sendungen für Senioren gezeigt wurden, die in den 70er Jahren für diese Gruppe produziert wurden. Ein Lehrgang, wie man richtig mit dem Schaukelstuhl schaukelt.
Interessant. Ich frage mich, warum man damals dachte, dass man das lernen musste, also schaukeln mit der Schaukelstuhl, mit dem Schaukelstuhl. Ja. Was die KI betrifft, ist das wohl schwer abzuschätzen, was uns bevorsteht. Die Entwicklungen gehen in unerwartete Richtungen und das in einem sehr hohen Tempo. Dann gab es noch eine E-Mail von Monitor Igal Benger aus Ochtrup, der uns Folgendes schrieb.
In der Hörerecke vom 5. Juni berichteten Sie von Erkältungsmitteln wie warmen Fruchttees. Bitte erläutern Sie etwas näher das Mischungsverhältnis, beispielsweise von Quittmarmelade mit heißem Wasser. Kann man auf die Schnelle, sollte man bei einer starken Erkältung aufs Bett angewiesen sein, oder auch mangels Zeit, ein Glas mit erhitztem Leitungswasser füllen und fertige Quittenmarmelade aus dem Supermarkt, Discounter oder auch selbstgemachte vom Weihnachtsmarkt einfach hineinrühren?
Also das haben wir leider nicht ausprobiert. Also können jetzt nicht garantieren, dass es genauso schmecken wird. Also wenn man das mit einer Brotmarmelade sozusagen für den Fruchttee vermischt. In der Sendung haben wir von Tee-Marmelade gesprochen, damit Sie sich das Ganze besser vorstellen können, auch von Konsistenz her. Also wie gesagt, diese Tee-Marmelade ist auch einfach zu Hause selbst zuzubereiten. Nehmen wir mal die Quitten als Beispiel. Dafür brauchen Sie zum Beispiel 600 Gramm reife Quitten, 300 Gramm Zucker und 300 Gramm Honig. Die Quitten sollten erst einmal gründlich gereinigt werden und in sehr dünne viereckige Scheiben oder in dünne Stifte geschnitten werden. Entfernen Sie dabei die Samen, da diese einen bitteren Geschmack verursachen können.
Zucker und Honig sollten zusammen vom Gewicht her der gesamten Menge der Quittenscheiben entsprechen. Falls also die geschnittenen Quitten 600 Gramm wiegen sollten, brauchen Sie dafür 600 Gramm Zucker oder 600 Gramm Honig oder Sie können es auch mischen, 300 Gramm Zucker, 300 Gramm Honig. Andere Mengenverhältnisse sind natürlich auch möglich, wobei der Zuckeranteil ein bisschen größer sein sollte. 3/4 von dem Zucker oder Honig wird mit den Quittenscheiben vermengt. Wenn der Zucker komplett aufgelöst ist, wird das Ganze wässrig. Geben Sie diese Masse dann in ein desinfiziertes, fest verschließbares Glasgefäß wie ein Marmeladenglas und häufen den Rest des Zuckers dann noch obendrauf, damit die Masse nicht direkt mit der Luft in Berührung kommt.
Lassen Sie das verschlossene Glasgefäß an einem kühlen Ort stehen, bis der Zucker komplett aufgelöst ist. Meistens dauert das 1 bis 2 Tage. Danach muss man es im Kühlschrank aufbewahren und nach etwa einer Woche kann man erstmals 1-2 Löffel entnehmen und in eine Tasse oder einen Becher geben. Auf diese marmeladenartige Quittenzuckermischung gießen Sie dann heißes oder kaltes Wasser. Im Winter und vor allem bei einer Erkältung empfiehlt es sich, den Tee natürlich heiß zu trinken. Im Sommer schmeckt es aber auch super mit Sprudelwasser.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an Theo Ransmann in Ochtrup, Marco Lena in Pirna, Sebastian Arndt in Remstedt und Adolf Stern in Monnebach. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seisser gratulieren wir allen ganz herzlich zu ihrem Geburtstag.
Jawohl, und dazu gibt es Musik. Wir hören Cherry Filter mit Happy Day. So, das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Tu Yong In
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 내가 언제? 내가 언제? Heißt auf Deutsch je nach Kontext so viel wie was ich? Oder wann habe ich das getan oder gesagt? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Die Stewardessen Song Mi-jin und Han Ji-in unterhalten sich bei einem Glas Wein. Ji-in erinnert sich an etwas, was Mi-jin einmal erzählt hat. Mi-jin tut so, als wüsste sie nicht, wovon die Rede ist.
Du, wie 웃어? Du, 지금 네 얘기 하는 거지? 옛날에 네가 한 얘기가 있는데? 술 퍼마시고?
내가 뭘 했는데?
너 사귀던 남자. 희진이 맥주집에서 만났댔잖아.
내가 언제?
에이, 기억하는구만 뭘. 완전 취해가지고 다 털어놨어.
An einer Stelle sagt Kim Mi-jin hier, 내가 언제? Was ich?
내가 언제?
내가 언제?
내가 언제?
내가 언제? Kann man zum einen verwenden, wenn man sich wirklich nicht an etwas erinnert, was man gesagt oder getan haben soll. 오늘 같이 밥 먹자고 했잖아. 내가? 내가 언제? Du wolltest doch heute zusammen essen. Ich? Wann habe ich das gesagt? Hier noch ein Beispiel. 여기 와봤다며? 내가? 내가 언제 여기에 와봤지? Du meintest, du warst schon mal hier? Ich? Wann war ich denn schon mal hier? Hören Sie Letzteres einmal als Beispielkonversation.
여기 와봤다며?
내가? 내가 언제 여기에 와봤지?
여기 와봤다며.
내가? 내가 언제 여기에 와봤지? 여기 와봤다며.
내가? 내가 언제 여기에 와봤지?
여기 와봤다며.
내가? 내가 언제 여기에 와봤지?
Zum anderen kann man sich damit auch herausreden und so tun, als hätte man etwas nicht gesagt oder getan. 너 걔 싫다고 했잖아. 내가 언제? Du meintest doch, du magst sie nicht. Was, ich? Hier noch ein Beispiel. 너 집에 간다며? 내가 언제? 더 놀 거야. Du meintest, du gehst nach Hause? Was, ich? Ich bleibe noch. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
너 집에 간다며?
내가 언제? 더 놀 거야.
너 집에 간다며?
내가 언제? 더 놀 거야. 너 집에 간다며?
내가 언제 더 놀 거야?
너 집에 간다며?
내가 언제 더 놀 거야?
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 내가 언제 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
So fern, so nah. Hallo und herzlich willkommen zur Interviewsendung So fern, so nah. In dieser Sendung beleuchten wir den facettenreichen Austausch zwischen dem deutschsprachigen Raum und Korea. Außerdem berichten wir über interessante Veranstaltungen im Land. Am Mikrofon begrüßt Sie Leida Asengil. Diesmal sprechen wir mit Hong Geun-taek, Konsul des Generalkonsulats der Republik Korea in Frankfurt. Anlass ist die Korea Study Korean Culture Fair 2026, die gemeinsam vom Generalkonsulat, dem Koreanischen Bildungsinstitut und KOTRA Frankfurt organisiert wird. Die Veranstaltung bringt koreanische Universitäten, Unternehmen und Kulturangebote zusammen und bietet Interessenten in Deutschland die Möglichkeit, Korea aus verschiedenen Perspektiven kennenzulernen. Im Gespräch geht es um die Ziele dieser Veranstaltung, das wachsende Interesse an Korea sowie um die Bedeutung von Bildungs-, Wirtschafts- und Kulturaustausch zwischen Korea und Deutschland. Guten Tag, Herr Hong. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Könnten Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen, bitte?
Guten Tag. Vielen Dank zuerst für die Einladung. Mein Name ist Geun-taek Hong und ich bin Konsul beim Generalkonsulat der Republik Korea in Frankfurt am Main.
Dankeschön. Das Generalkonsulat der Republik Korea in Frankfurt veranstaltet gemeinsam mit dem Koreanischen Bildungsinstitut und KOTRA Frankfurt die Korea Study Korea and Culture Fair 2026. Könnten Sie uns kurz vorstellen, worum es bei dieser Veranstaltung geht?
Sehr gerne. Die koreanische Bildungs-, Karriere- und Kulturmesse 2026 findet am 27. und 28. Juni auf dem Westend Campus der Goethe-Universität Frankfurt statt. An der Messe nehmen 15 koreanische Universitäten und 16 Unternehmen teil. Studierende und junge Menschen können sich direkt über Studienmöglichkeiten, Austauschprogramme und Karrierewege informieren. Die Messe wird ergänzt durch Kulturprogramme, sodass Korea auch praktisch erlebt werden kann. Wichtig ist, die Karrieremesse und die Kulturangebote finden nur am 27. Juni statt, aber die Studieninformationen an den beiden Tagen.
Und was war der Hintergrund für die Organisation einer solchen Messe in Deutschland? Also wie kam es dazu, dass koreanische Universitäten in Deutschland Veranstaltungen machen?
Die Messe findet bereits zum dritten Mal statt. Wir möchten konkrete Informationen und direkten Kontakt ermöglichen und zeigen, dass nur ein Studien- und Arbeitsstandort, sondern auch kulturelle, sehr vielfältig ist. Die Besucherinnen und Besucher können koreanische Kultur durch Angebot, K-Beauty oder traditionelle Kunst hautnah erleben. Unser Ziel ist es, dass die Gäste Korea nicht nur kennenlernen, sondern sich auch vorstellen können, einen Teil ihrer Zukunft in Korea zu verbringen, wegen Studium, wegen der Ausbildung oder wegen der Arbeit.
Richtig.
Darüber hinaus beteiligen sich zahlreiche koreanische Institutionen mit Sitz in Frankfurt an der Messe, darunter, wie Sie schon gesagt haben, KOTRA, AT, die Korea Tourism Organisation, sowie die Provinzen충청남도 und Jeollanam-do. Mit Talkshows, Touristinformationen und weiteren interaktiven Angeboten werden Sie Korea aus unterschiedlichen Perspektiven präsentieren. Wir hoffen daher, dass die Messe einen umfassenden Einblick in das moderne Korea bietet und dazu beiträgt, die Beziehungen zwischen Deutschland und Korea in den Bereichen Bildung, Wirtschaft und Kultur weiter zu vertiefen.
Und Sie haben ja schon gesagt, die Messe verbindet ja die Bereiche Studium, Karriere und auch Kultur. Warum war es für Ihnen wichtig, diese drei Themen gemeinsam vorzustellen?
Oft beginnt Interesse mit K-Kultur, K-Pop oder Serien und entwickelt sich weiter zur Sprache, Studium und Beruf.
Richtig.
Ich habe dies auch bei einem Redewettbewerb in Würzburg erlebt. Viele Teilnehmende berichteten, dass ihr Interesse durch K-Pop oder K-Drama entstanden ist und sie anschließend begonnen haben, Koreanisch zu lernen. Einige möchten später sogar in koreanischen Unternehmen arbeiten. Diese Entwicklung zeigt sehr klar, wie eng Kultur, Bildung und Karriere miteinander verbunden sind.
Richtig.
Genauso deshalb war es uns wichtig, diese drei Themen auf der Messe gemeinsam zu präsentieren. Wir möchten Korea nicht nur punktuell vorstellen, sondern als umfassenden Raum von Möglichkeiten, als ein Land, das in Kultur, Studium und beruflicher Perspektive gleichermaßen attraktiv ist.
Richtig, das sehe ich auch bei mir so. Ich habe auch selbst mit koreanischer Kultur angefangen und jetzt ist meine Karriere auch in Korea und ich lebe in Korea. Also da sehe ich den Zusammenhang auch auf jeden Fall persönlich. Ja. Sie haben ja auch schon gesagt, mehrere koreanische Universitäten nehmen an dieser Messe teil und informieren über Studienmöglichkeiten in Korea. Wie erleben Sie persönlich derzeit das Interesse deutscher Schülerinnen und Schüler und Studierende an einem Studium in Korea?
Gute Frage. Das Interesse deutscher Schülerinnen und Schüler und Studierende an einem Studium in Korea hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Derzeit studieren etwa 1370 deutsche Studierende in Korea.
Wow.
Deutschland gehört damit zu den wichtigen Herkunftsländern internationaler Studierende.
Richtig.
Gleichzeitig wächst das Interesse an Sprachkursen, Austauschprogrammen und an Koreas sehr entwickelte Zukunftsbranchen, besonders in Technologie und Innovation. Auch in Deutschland selbst ist diese Entwicklung sichtbar. Die Zahl der Schulen mit koreanisch Angeboten ist von etwa 20 auf rund 50 gestiegen.
Wow. Und Sie haben ja schon gesagt, also von 20 auf 50, das ist echt viel. Also vor 10 Jahren war das, glaube ich, auch noch anders. Und das entwickelt sich immer mehr und mehr und mehr. Aber nach dem Studium spielt ja auch die berufliche Perspektive eine wichtige Rolle. Das endet leider nicht im Studium. Welche Möglichkeiten bietet die Messe für junge Menschen, die sich für koreanische Unternehmen auch interessieren vielleicht?
Die Messe bringt junge Talente und Unternehmen direkt zusammen.
Oh.
Hier treffen führende koreanische Unternehmen, die in Deutschland sehr aktiv sind und mittelbar auf talentierte Studierende und Absolventinnen und Absolventen mit internationalem Profil, sowohl deutsche als auch koreanische Nachwuchskräfte, die in Deutschland studiert haben. Für die Teilnehmenden ist das eine sehr gute Chance, direkt mit Unternehmensvertretern ins Gespräch zu kommen, sich über Einstiegs- und Karrierewege zu informieren und im besten Fall vielleicht auch kurzfristig ein erstes Vorstellungsgespräch zu erhalten. Damit kann die Messe ein wichtiger Türöffner für den beruflichen Einstieg sein.
Richtig, das sehe ich auch so. Auch zahlreiche koreanische Unternehmen nehmen ja auch an dieser Veranstaltung teil. Sehen Sie da eine bestimmte Bedeutung für solche Begegnungen, für auch wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Korea und Deutschland?
Auf jeden Fall. Diese Begegnungen gehen also weit über klassische Rekrutierung hinaus. Sie schaffen Netzwerke zwischen Menschen, die beide Länder gut verstehen, und stärken so langfristig die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Korea und Deutschland.
Richtig. Ja, die nächste Frage ist etwas zur Kultur nochmal. Ich glaube, die ist auch ein bisschen selbst zu beantworten. Aber neben den Studien- und Karriereangeboten gibt es ja auch verschiedene Kulturprogramme, wie dabei K-Pop, koreanisches Essen und weitere Korea-Erlebnisse, die man auf der Messe erfahren kann. Welche Rolle spielen denn koreanische Kultur dabei, die Interesse an Korea noch mehr zu fördern?
Die internationale Aufmerksamkeit für Korea ist in den vergangenen Jahren stark durch K-Kultur gewachsen.
Ja, richtig.
Etwa durch die globale Resonanz von Produktionen wie Squid Game oder Parasite sowie durch K-Pop. Heute wird diese Kultur über digitale Plattformen weltweit noch intensiver wahrgenommen und erreicht neue Zielgruppen. Genau hier setzt unsere Messe an. Mit den vierstündigen Kulturprogrammen möchten wir den ersten Eindruck greifbar machen. Die Besucherinnen und Besucher können sowohl traditionelle wie Hanji-Kunst oder Hanbok-Erlebnisse kennenlernen, als auch moderne Kulturformen wie K-Pop, K-Beauty oder K-Food erfahren. Diese Vielfalt zeigt Korea als ein Land, in dem Tradition und Moderne sehr lebendig nebeneinander stehen. Mhm. Und genau diese kulturelle Nähe ist oft der Ausgangspunkt dafür, dass aus Interesse ein echtes, nachhaltiges Engagement für Korea entsteht.
Welche Bedeutungen haben solche Veranstaltungen wie die Messe jetzt für den Austausch zwischen jungen Menschen aus Deutschland und Korea?
Solche Veranstaltungen schaffen direkten Zugang zu Korea. Wenn deutsche Studierende und Schülerinnen und Schüler durch die Messe einen direkten Einblick in koreanische Universitäten, das Bildungssystem und die beruflichen Möglichkeiten erhalten, entsteht ein besseres Verständnis für Korea. Auch können diejenigen, die später möglicherweise bei koreanischen Unternehmen arbeiten oder einen Studienaufenthalt in Korea absolvieren, auch die wirtschaftliche Dynamik und die kulturelle Vielfalt des Landes unmittelbar erleben. Dadurch wird Korea nicht nur abstrakt wahrgenommen, sondern genau erfahrbar. Ich denke, darin liegt der besondere Wert dieser Messe. Sie kann dazu beitragen, dass Interesse, das oft mit K-Kultur beginnt, sich entwickelt und in eine nachhaltige Bildungs-, Berufs- und Austauschbeziehungen übergeht. So entsteht eine Grundlage dafür, dass die junge Generation in Deutschland Korea mit einem gut informierten, offenen Blick begegnet und den bilateralen Austausch aktiv mitgestaltet.
Auf jeden Fall. Also der bilaterale Austausch zwischen Korea und Deutschland, das wird auf jeden Fall durch die Messe weitergeführt. Ich bin sehr überrascht, weil es ist jetzt das dritte Jahr, okay, haben Sie gesagt, richtig? 3 Jahre Messe schon. Vor 10 Jahren gab es solche Messen noch nicht. Und ich wünschte, ich wäre auch auf so einer Messe gewesen und hätte die Möglichkeit damals gehabt. Aber was wünschen Sie sich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für diese Veranstaltung, die Sie besuchen?
Ich wünsche mir, dass die Teilnehmenden Korea direkt erleben. In diesem Jahr haben wir dafür in sogenannten K-Life-Zonen besondere Programmepunkte vorbereitet.
K-Life-Zonen?
Unter anderem wird es gezeigt. Genau, richtig. Also in der Zone unter anderem wird es gezeigt, wie traditionelle und moderne koreanische Gerichte sowie Sotok-Sotok, kennen Sie schon? Sotok-Sotok?
Sotok-Sotok?
Oder Kimchi-Mari. Genau, richtig. Und Kimchi-Mari zubereitet werden. Darüber hinaus wird es ein K-Beauty-Programm geben, bei dem ein Idol-Make-up gezeigt wird und Teilnehmende ihren persönlichen Fati, Personal Color, der so bekannt in Südkorea, bestimmen lassen können. So entsteht ein sehr praktischer und persönlicher Zugang zur koreanischen Kultur.
Auf jeden Fall.
Zudem ist es uns natürlich, zudem ist es uns natürlich auch ein wichtiges Anliegen, durch die Studien- und Karrieremesse die Zahl der internationalen Studierenden in Korea zu erhöhen und zugleich den Zugang zu koreanischen Unternehmen zu erleichtern.
Richtig.
Wenn die Besucher am Ende mit dem Gefühl nach Hause gehen, Korea nicht nur kennengelernt, sondern wirklich erlebt zu haben, wäre das für uns das schönste Ergebnis.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das Ergebnis ist schon auf jeden Fall vorausgesehen. Also ich kann mir schon gut vorstellen, wenn man Personal Color Tests oder Essenskultur und Make-up, also das ist ja alles super, was man in Korea
sowas
machen kann. Ja,
genau.
Das können wir jetzt auch in Deutschland
machen. Sowas gibt es ja nicht so mal in Deutschland.
Genau. Oh, das ist echt cool. Und dann noch die letzte Frage für Sie, Herr Hong, zum Abschluss. Wie möchten Sie auch in der Zukunft den Bildungs-, Wirtschafts- und Kulturaustausch zwischen Korea und Deutschland noch weiter fördern?
Der Bildungs-, Wirtschafts- und Kulturaustausch zwischen Deutschland und Korea ist für uns ein zentraler Punkt, den wir auch in Zukunft konsequent weiter stärken möchten. Die koreanische Regierung fördert dabei die sogenannte K-Initiative mit dem Ziel, das weltweit wachsende Interesse an koreanischer Kultur noch stärker mit konkreten Entwicklungen in Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft zu verbinden. Das Generalkonsulat in Frankfurt arbeitet schon eng mit verschiedenen koreanischen Einrichtungen aus den Bereichen Tourismus, Handel, Content-Industrie und Agrarwirtschaft zusammen. Dafür haben wir eine K-Initiative-Kooperationsplattform eingerichtet, die gemeinsame Projekte koordiniert und neue Kooperationsfelder identifiziert. Unter diesem Dach gibt es eine Arbeitsgruppe zur Unterstützung koreanischer Unternehmen sowie eine weitere zur Förderung der Koreanistik und der koreanischen Sprache. Damit möchten wir sowohl wirtschaftliche Anliegen unterstützen, als auch den akademischen und kulturellen Austausch stark machen.
Richtig. Ja, vielen lieben Dank für das Interview. Das war sehr, sehr, sehr informativ und für uns auch sehr schön zu wissen, dass Korea so viel in Deutschland jetzt mittlerweile auch macht. Deshalb bedanken wir uns sehr und freuen uns auf die Messe und wünschen Ihnen noch einen sehr schönen Tag heute.
Danke, das KBS World Radio, herzlich für die Einladung. Ebenso danke ich allen Hörerinnen und Herren für ihr Interesse. Ich würde mich sehr freuen, viele von Ihnen bei der Koreanischen Bildungs-, Karriere- und Kulturmesse 2026 in Frankfurt persönlich begrüßen zu dürfen.
Wow, ich komme jetzt auch nach Deutschland dafür dann. Vielen lieben Dank.
Bitteschön.
Tschüss.
Ja, danke, tschüss.
Sie hörten die Interviewsendung Sofern so nah. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ilaida Asimgiel.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.